Kapitel 19, die Verse 1 bis 6, Kapitel 20, die Verse 1 bis 3 und Kapitel 24, die Verse 7 bis 8. Genau zwei Monate nach ihrem Auszug aus Ägypten erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie war von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose stieg den Berg hinauf zu Gott. Da rief der Herr vom Berg herab: Richte den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, folgende Botschaft aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch dagegen habe ich auf Flügeln getragen, wie ein Adler seine Jungen, und euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Jetzt sollt ihr wissen, wenn ihr meine Worte sorgsam beachtet und euch an die Bestimmungen des Bundes haltet, den ich mit euch schließen werde, dann werdet ihr mein besonderes Eigentum sein. Solch eine Stellung hat kein anderes Volk. Mir gehört zwar die ganze Welt, aber ihr sollt für mich ein Königreich von Priestern sein, ein Volk, das mir geweiht ist. Diese Worte sollst du den Israeliten übermitteln. Denn Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Dann redete Gott und verkündete die folgenden Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kapitel 24, die Verse 7 bis 8. Danach nahm er die Schriftrolle mit den Bundesgesetzen und las sie den versammelten Israeliten vor. Sie antworteten: Wir wollen alles tun, was der Herr uns befohlen hat. Wir werden ihm gehorchen. Darauf sprengte Mose das Blut aus den Opferschalen über das Volk. Dazu sagte er: Dieses Blut besiegelt den Bund, den der Herr auf der Grundlage seiner Gebote mit euch schließt.
Wahrscheinlich ging es euch auch wie mir heute früh und auch die letzten Tage, wenn man rausgeht, dann sollte man sich warm anziehen, ist ein bisschen frisch. Und das hat mich erinnert an eine Geschichte, mit der ich gerne einsteigen würde. Und zwar, als wir noch im Studium waren, ich vor 10, 11 Jahren, erinnere ich mich noch sehr gut daran, wir waren so eine Runde von Freunden, die Spaß hatten, miteinander Sachen zu unternehmen, so verschiedene Aktionen, und dann sind immer mal so verrückte Sachen irgendwie rausgekommen, und eins davon war, dass zwei Freunde von mir, mit denen ich studiert habe, die hatten sich überlegt, dass sie doch in einem Wohnwagen an einem See einfach wohnen könnten. Das ist dann ihre Adresse und sie wohnen dann da, und mehr brauchen sie nicht als ihren kleinen Wohnwagen, dann haben sie alles, was sie brauchen, und da waren so zwei Möglichkeiten, wo man übernachten konnte, und deswegen gab es dann immer mal so Aktionen, wo wir dann mit 7, 8, 9 Leuten in diesem Wohnwagen übernachtet haben, und unter anderem war es auch dann mal so ein bisschen kalt wie jetzt oder wahrscheinlich noch ein bisschen kälter, weil der See, an dem sie gewohnt haben, der war zugefroren. Und dann kam irgendjemand, als wir abends da waren, auf die Idee und sagte: Mensch, wir könnten doch einfach ein kleines Loch da hacken und dann testen wir mal, wie die Wassertemperatur ist. Aus dieser Idee und so wurde dann natürlich konkrete Überlegungen, und dann ging es los, und dann sind wir da runter, alle mit ihrem Handtuch und Badehose, die hatten wir schon vorher dabei gehabt, also ein bisschen vorgeplant war das, und dann das Loch gehackt, und dann war natürlich die Frage, wer muss jetzt als erstes rein, geschnickt, und dann einer durfte, und dann ging es los, alle nacheinander, einmal kurz rein ins Wasser, das Wasser war nicht so tief, so vielleicht 1,30, also man musste nicht schwimmen, aber einmal kurz untertauchen und dann wieder hoch. Und warum ich das so in Erinnerung habe, ist, weil das irgendwie jetzt auch so Geschichten sind, immer wenn man sich mal wieder sieht, dann kommen die alten Erzählungen wieder hoch, und man spürt so eine Verbundenheit, weil man sozusagen solche Erlebnisse miteinander geteilt hat. Einer dieser Freundschaften, die da entstanden sind, ist unter anderem mein Kollege Tobi, der hier ist, der gesagt hat, okay, wir können sogar noch ein bisschen weiter zusammenarbeiten, was sehr toll ist. Und diese Freundschaften, die haben sich gehalten bis jetzt an vielen Stellen und sind sehr, sehr tief. Und immer wenn man sich sieht, dann hat man das Gefühl, man kann sofort irgendwie wieder da andocken. Vielleicht kennt ihr das auch, so Freundschaften, wo man sagt, Mensch, da man hat sich ein Jahr lang nicht gesehen, und dann fängt man an zu reden und hat das Gefühl, man kann sofort wieder da ansetzen, wo man vorher aufgehört hat. Und zwei Freundschaften von dieser Truppe da, die haben sich auch sehr gehalten, und wir treffen uns regelmäßig über Zoom und reden dann über unser Leben, was uns beschäftigt. Und wir haben uns mal vor einer Zeit das Recht gegeben, dass wir uns gegenseitig in das Leben hineinsprechen dürfen. Also, dass wir gesagt haben, ey, du darfst gerne auch mal so ein bisschen tiefere Fragen stellen, was so mein Leben angeht. Und ich gebe dir das Recht, dass du auch dort, wo du merkst, irgendwie da scheint vielleicht was schief zu gehen, dass du da auch mal reinsprechen darfst. Also so harte Fragen wie so, wie läuft es in deiner Beziehung wirklich, in der du vielleicht drin bist, oder gehst du verantwortlich mit deinem Geld um? Wie wichtig nimmst du deinen Job, vielleicht auch zu wichtig, deine Arbeit? Wo solltest du vielleicht jemanden anders vergeben? Solche Fragen, und ich merke, wie gut mir das tut. Ja? Und gerade dieses Commitment sozusagen miteinander, dass man sagt, ich verpflichte mich, mir diese Fragen auch stellen zu lassen, hat unsere Beziehung noch mal stärker vertieft. Ja? Und wir haben uns, Tobi hat uns ein bisschen mit reingenommen in den letzten Wochen mit dieser Reihe beschäftigt, Gottes Geschichte, unsere Geschichte. Und das letzte Mal ging es um dieses Volk Israel, was dann befreit wird. Und jetzt kommen sie an diesen Berg und jetzt sagt Gott, ich möchte einen Bund schließen. Und Bund ist eigentlich, wir gehen gleich darauf ein, aber es ist eine spezielle Art von Beziehung, die Gott sozusagen diesem Volk anbietet. Und ein Teil von diesem, was auch da drin steckt, ist auch eine Art Commitment, die hier vorkommt, nämlich die sogenannten 10 Gebote. Habt ihr wahrscheinlich schon mal davon gehört. Und wir wollen uns anschauen, was ist eigentlich diese Art von Beziehung, was ist dieser Bund, dann was gehört dazu, was steckt da drin und wie können wir das leben. Und ich hoffe, dass wir auch sehen können, dass diese Idee, die da am Anfang kommt und vielleicht auch dieses Wort Bund, was vielleicht gar nicht so in unserem Sprachgebrauch jetzt so drin ist, dass das sehr viel auch mit unserem Leben zu tun hat. So, was ist dieser Bund? Ja, es ist ein sehr altes Wort, würde ich sagen, und ich habe auch überlegt, aber ich glaube, es gibt gar nicht so eine richtige Entsprechung. Man kennt das vielleicht noch aus Ehebund oder so, dieses Wort, dass das da noch vorkommt. Aber ich glaube, wichtiger ist das, was hinter dieser Idee steckt. Und ich glaube, das sind zwei Aspekte, die wir auch in dem Text entdecken können. Wenn ihr wollt, könnt ihr da nochmal reinschauen. Und zwar gibt es da eine persönliche Dimension, die da drin steckt, und eine formale Dimension, die da drin steckt. Was meine ich damit? Die persönliche Dimension, das bedeutet, dass es sozusagen eine persönliche Beziehung, eine Verbundenheit, eine Liebe gibt. Und das sehen wir auch in diesem Text, wo Gott hier spricht, in Vers 4, es ist: Euch dagegen habe ich auf Flügeln getragen, wie ein Adler seine Jungen, und euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Und dieses Bild von den Adler und den Jungen, die auf den Flügeln getragen wird, das beschreibt ja so eine ganz große Verbundenheit oder Intimität, die hier gesagt wird. Ja, da ist eine Liebe, jemand, für den ich bereit bin, alles zu tun, so persönlich. Man könnte vielleicht auch sagen, so ähnlich wie mit meinen Studienjungs, ja, so eine persönliche Verbundenheit. Das ist das eine, was da drin steckt. Aber es steckt auch so eine formale Dimension drin. Ja? Gott schließt einen Bund und da kommen auch Regeln drin vor oder ein bestimmtes Commitment. Vers 5. Jetzt sollt ihr wissen, wenn ihr meine Worte sorgsam beachtet und euch an die Bestimmungen des Bundes haltet, den ich mit euch schließen werde, dann werdet ihr mein besonderes Eigentum sein. Also, hier sehen wir, dass es irgendwie was mit einer Verbindlichkeit, mit einem Versprechen oder mit Regeln, an die man sich hält, zu tun hat. Ja, so wie ich mit meinen Freunden ausgemacht habe, dass wir uns sozusagen zusprechen dürfen: Du hast das Recht, mir auch die harten Fragen in meinem Leben zu stellen. Also, wenn man so will, ist diese Art Beziehung vielleicht, die ich mit meinen zwei Jungs da lebe, ist so eine Art Bund, könnte man vielleicht sagen. Ja? Da ist eine Verbundenheit, so eine persönliche Dimension, und gleichzeitig ist da aber auch so eine formale Dimension, so verbindende Versprechen, die man sich gibt. Ich habe mal eine Definition mitgebracht und dann hoffe ich, dass wir das so ein bisschen übertragen können, auch was das für uns vielleicht heißen könnte. Der Bund ist eine verblüffende Mischung aus Gesetz und Liebe. Er ist verblüffend, weil es sich um eine persönliche Beziehung handelt, die durch freiwillige, gegenseitige, verbindliche Versprechen und Gelübde unter allen Umständen liebevoll und treu zu sein, noch liebevoller und inniger wird, weil sie sich auf Bestimmungen festlegt. Ja? Also weil man sich sozusagen solche Versprechungen gibt, wird das noch persönlicher und inniger. Das ist ein Bund. Und das schließt hier Gott mit diesem Volk Israel. Und er zeigt damit diesem Volk und ich glaube auch uns, dass das die Art ist, wie er mit uns Menschen gerne leben möchte. Das ist die Art. Und ich glaube, das fordert uns ein bisschen heraus. Warum? Weil wir, glaube ich, solche Art von Beziehungen an vielen Stellen nicht kennen. Ja, ihr könnt selber mal überlegen, aber ich glaube, was oft in Beziehungen drinsteckt, die wir so leben, ist oft auch dieser Gedanke mit drin, so was bringt das jetzt mir an dieser Stelle? Ja? Also dieser Wunsch, dass zuerst einmal ich schauen muss, finde ich irgendwie mein persönliches Glück, finde ich irgendwie meine Erfüllung und alles andere ordnet sich dem sozusagen so ein bisschen unter. Und auch Beziehungen, ja, die dienen letztlich dazu, was bringt es mir? Ich glaube, dass wir wie so eine Art Filter haben, wie wir manche Dinge uns so ein bisschen anschauen. Also zum Beispiel, glaube ich, steckt oft in Beziehungen, auch in Zweierbeziehungen, steckt oft auch der Gedanke drin, merke ich in Gesprächen, so ich bin dabei, solange du meine Bedürfnisse mit erfüllst, solange du mich liebst. Ja? Und wenn du das nicht mehr tust, dann bin ich raus. Und in einem Bund ist es aber andersrum. Ja? Da ist der Gedanke drin, ich bin dabei, egal ob du mich gerade liebst oder nicht, ob du gerade meine Bedürfnisse erfüllst oder nicht. Und ich glaube, deswegen ist auch ein Bund an manchen Stellen auch etwas Beängstigendes. Ja? Weil es funktioniert nur, wenn beide Menschen in diesem Bund sagen, das mache ich. Ja? Wenn beide sagen, ich bin dabei, egal ob du mich liebst oder nicht. Wenn nur einer das sagt und der andere nicht, dann ist es Ausbeutung oder dann ist es Missbrauch. Und wenn man sich wirklich auf eine Beziehung einlässt, in der beide sagen, du bist wichtiger als ich. Ich werde mich für deine Bedürfnisse einsetzen und das noch vor meinen Bedürfnissen. Ich werde mich für die Beziehung einsetzen, auch wenn sich meine Bedürfnisse im Moment nicht erfüllt werden. Ich gebe sozusagen meine Unabhängigkeit ein Stück weit auf. Und ich glaube, wenn beide das sagen, es geht nicht zuerst um meine Bedürfnisse, sondern den Blick für den anderen zu haben. Ich glaube, dann ist es das Größte. Das ist die größte Art von Beziehung, die es geben kann. Und ich glaube, nicht jede Beziehung, die wir haben ganz viele Beziehungen, muss eine Bundesbeziehung sein. Ja? Also wenn ich einkaufen gehe, dann muss ich mit der Person, wo ich was einkaufen gehe, muss ich jetzt nicht die tiefste Verbundenheit haben, sondern wenn ich merke, die Brötchen schmecken da nicht, dann darf ich auch zu einem anderen Bäcker gehen und das ist auch in Ordnung. Aber jeder Mensch braucht Beziehungen, die mehr oder weniger dieser Art Bundesbeziehung ähneln oder ähnlich sind. Ja, das kann eine Ehe sein, das kann die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern sein, das kann aber auch im Bereich von Freundschaft sein, wie wir das gerade so ein bisschen gesehen haben. Aber ich glaube, was da drin steckt, ist, wenn sozusagen die tiefsten, freudigsten, lebensveränderndsten, schönsten Beziehungen letztlich solche Art Bundesbeziehungen sind, dann heißt es auch, dass unsere Beziehung zu Gott, wenn es ihn wirklich gibt, eine Bundesbeziehung sein muss. Ja? Also wenn das Wichtigste in unserem Leben solche Beziehungen, solche Bundesbeziehungen sind, dann heißt das auch in Bezug auf Gott, dass Gott nur so auch funktioniert. Und ich glaube, obwohl wir das vielleicht in Bezug auf Menschen sagen würden, klar, ja, ich brauche solche tiefen, festen Beziehungen, haben wir oft ein Problem, so über Gott auch zu denken. Und wir sagen dann vielleicht, okay, ja, so ein bisschen Gott kann ich mir schon vorstellen, aber lass mich in Ruhe mit diesen ganzen Regeln oder mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Ja, ich will sozusagen meine Freiheit nicht aufgeben. Oder mit anderen Worten, wir sagen, ich habe nichts dagegen, Gott so ein bisschen zu erleben, aber ich will keine Bundesbeziehung zu diesem Gott. Ich will vielleicht viel Freude, ich möchte Erfüllung, aber ohne Verbindlichkeit. Und die Bibel zeigt hier, das funktioniert nicht. Ja, Gott funktioniert so nicht. Gott tritt nur im Rahmen eines Bundes in Beziehung. Und jedes Mal, wenn er mit jemandem in Beziehung tritt, sei das Adam, den wir uns ganz am Anfang geschaut haben, Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David, es ist immer eine Beziehung auf Grundlage eines Bundes. Das ist also dieser erste Punkt. Es ist eine Beziehung, die, glaube ich, unsere Kategorien sprengt, in der Hinsicht, dass es viel verbindlicher ist, aber dadurch auch viel erfüllender und schöner. Und das ist, wie Gott sich eigentlich Beziehung zu seinem Volk, da in der Geschichte, aber nicht nur zu seinem Volk, sondern auch zu uns wünscht. Und ich habe gedacht, vielleicht wäre das spannend, dass wir ein bisschen darüber mal ins Gespräch kommen, wenn ihr so am Tisch sitzen. Wer alleine sitzt, kann sich gerne zu jemand anders dazusetzen. Aber unterhaltet euch doch mal, wo erlebt ihr oder habt ihr solche Bundesbeziehungen in eurem Leben erlebt? Sei das vielleicht in Bezug auf Gott, aber sei das vielleicht auch in Bezug auf Beziehungen mit Freunden, wie auch immer. Ja? Wo erlebt ihr das oder wo habt ihr das erlebt, solche Bundesbeziehungen, wo so eine Verbindlichkeit drin ist, aber auch so eine Liebe und Verbundenheit. Genau. Dreht euch mal zusammen und tauscht euch so ein paar Minuten mal über dieses Thema aus. Jo, wir machen mal ein bisschen weiter. Ihr könnt gerne hinterher noch weiter diskutieren. Wir haben hier ein bisschen über, wie ist das eigentlich zwischen Eltern und Kindern? Ist nicht ganz so, wie ist da eine Bundesbeziehung? Sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, ihr habt diesen Punkt, glaube ich, so ein bisschen bekommen, dieses, es ist eine bestimmte Art von Beziehung, die wir dringend brauchen in unserem Leben und es ist eine bestimmte Art, oder es ist diese Art von Beziehung, die Gott eigentlich sich wünscht, mit uns zu leben, die auf der einen Seite so eine große Zuwendung hat und die aber noch stärker wird dadurch, dass es auch mit bestimmten Verpflichtungen sozusagen einhergeht. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen in dem zweiten Gedanken. Was gehört eigentlich zu diesem Bund dazu? Ja, was gehört dazu? Und ich möchte nochmal in Kapitel 20 die ersten drei Verse lesen, dürft ihr gerne mitlesen. Da redete Gott und verkündete folgende Gebote. Und jetzt gehen quasi die sogenannten 10 Gebote los. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Punkt. Ich sage gleich, warum wir da einen Punkt gemacht haben und nicht alle dabei haben. Zwei Beobachtungen, die ich sehr spannend finde, die hier in diesem Text drinstecken. Was beinhaltet dieser Bund? Ist zum einen, hier steht am Anfang, bevor Gott irgendwelche Regeln macht, sagt er, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Und bevor hier irgendwelche Regeln oder Forderungen kommt, steht sozusagen ein Zuspruch, eine Verbundenheit, die einfach schon da ist. Ja? Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ja? Da ist schon diese Beziehung, diese Connection da. Und nicht, wenn du dich an die Regeln hältst, dann bin ich auf deiner Seite, sondern bevor du dich überhaupt an irgendwelche Regeln halten kannst, bin ich bereits auf deiner Seite. Ja? Also eine ganz andere Reihenfolge und ich glaube, wir haben manchmal im Kopf so dieses Bild auch von Gott, der sagt, mach das und das und das und das und dann werde ich dein Leben segnen. Ja? Dann bin ich auf deiner Seite, dann bin ich für dich. Und Gott in der Bibel dreht es aber um und er sagt nicht, du musst erst das und das und das machen und dann können wir mal reden, ob wir miteinander klarkommen, sondern er sagt, meine Verbindung zu dir ist bereits da, bevor du überhaupt irgendetwas dazu beigetragen hast. Also diese Verbundenheit kommt dann nochmal so stark in diesen Geboten zum Ausdruck. Und dann kommen diese 10 Gebote, die da beschrieben werden und die Frage ist, was ist mit dem Rest? Ja, warum haben wir jetzt nur die ersten drei Verse irgendwie davor lesen lassen? Hätte der Joel das nicht vielleicht auch noch gerade so geschafft, ein paar mehr Verse irgendwie hinzubekommen. Da steckt ein Gedanke dahinter, aber vielleicht kriegen wir das hin. Ich würde mal die Challenge wagen. Kriegen wir das hin, diese 10 Gebote? Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen kramen, wo ihr denkt, das könnte eines der 10 Gebote sein. Haut einfach mal raus. Mal sehen, ob wir auf 10 kommen. Wir schauen mal. Welche von den 10 Geboten kennt ihr? Nicht töten, jawohl. Nicht? Nicht stehlen, jawohl. Ja, kein Quatsch erzählen, genau, nicht falsch Zeugnis reden. Nicht Ehebrechen. Ehebrechen, ja. Was noch? Vater und Mutter ehren, ja. Ja, also Neid, ja, nicht begehren des anderen, das sind sogar 2, ja. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Markt, Vieh. Vieh ist wahrscheinlich nicht ganz so die Challenge hier in Cottbus. Was noch? Ich habe jetzt vergessen, wie weit wir waren. Ich glaube bei 6. Ja, den Feiertag heiligen, genau. Und du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das hatten wir schon vorgelesen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt 10, sehr gut. Warum jetzt nur ein Gebot, was jetzt hier aufgeführt wird? Und zwar habe ich etwas Spannendes gelesen über einen Mann, über den wir so ein bisschen, mit dem wir vor ein paar Tagen erst zu tun hatten, vielleicht zum Teil, vielleicht auch nicht. Manche haben an diesem Tag Halloween gefeiert, manche sagen, das ist der sogenannte Reformationstag. Und es hat zu tun mit Martin Luther. Ja, Martin Luther, der vor über 500 Jahren Reform angestoßen hat, um die Kirche sozusagen zu erneuern. Und er hat sich auch sehr intensiv mit den 10 Geboten beschäftigt und er kommt zu einem interessanten Schluss. Und er sagt, schaut euch mal die 10 Gebote an, Gott hat alles, was er dem Menschen über das Leben sagen wollte, in 10 Gebote reingepackt. Also es ist schon mal sehr gut, das so komprimiert hinzubekommen. Wenn man das hinbekommt am Ende, wenn man eine große Arbeit oder irgendwas geschrieben hat und dann das zusammendampfen kann, ist gut. Und es gibt ein Grundprinzip, was Grundlage von diesen 10 Geboten ist. Nämlich, bevor Gott sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, sagt er, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und was er damit sagt, ist, oder was Gott eigentlich ausdrücken möchte, ist, euer Grundproblem ist nicht, dass ihr stehlt oder lügt, sondern es gibt ein Problem hinter dem Problem. Und das ist, dass ihr Dinge nehmt und sie wichtiger werden lasst als mich. Ja, also wenn du in irgendeinem von diesen Bereichen, wenn man die 10 Gebote durchgeht, ein Problem hast, wenn du nicht liebst, wenn du nicht die Wahrheit sagst, wenn du nicht großzügig bist, wenn du in irgendeiner Art und Weise versagst, dann hat das immer mit diesem ersten Gebot zu tun. Das sagt Martin Luther. Und wenn dies das erste Gebot ist, dann beruhen sozusagen alle anderen da drauf. Und das ist das Problem sozusagen hinter dem Problem. Okay, das ist jetzt die Erklärung, jetzt die Beispiele dazu, um das ein bisschen plastischer zu machen. Es soll Leute geben, ich weiß nicht, ob ihr euch dazu zählt oder nicht, die ein bisschen Probleme haben mit ihrem Zeitmanagement. Ja, also man ist einfach irgendwie unorganisiert, man kriegt es irgendwie nicht so richtig hin, hat nie genug Zeit, um alles zu erledigen und man besorgt sich vielleicht auch mal ein schlaues Buch, was man dazu liest, um so ein paar gute Tipps zu bekommen oder hört sich einen Podcast an. Und wenn man dann fragt, so was ist das Problem, dann sind vielleicht vordergründig so Gedanken wie, ich bin halt irgendwie nicht ganz so diszipliniert, ja, wie vielleicht andere, aber ich glaube, wir können noch ein bisschen tiefer fragen, was ist eigentlich das Problem hinter dem Problem? Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen nachbohren, sehen wir zum Beispiel, ein Ding ist, dass wir oft nicht Nein sagen können. Also unsere Herausforderung mit Zeitmanagement ist, dass wir nicht Nein sagen können. Ja? Und was haben wir gemacht? Wir haben letztlich die Sorge, wenn wir jemandem Nein sagen, dass wir dadurch vielleicht in Bezug auf die Person schlecht dastehen, dass uns jemand komisch anschaut, ja, dass wir sozusagen, wir haben menschliche Anerkennung einem Stellenwert gegeben, der uns letztlich kaputt macht. ja, der uns fertig macht und wir immer wieder an diesen Punkt kommen, oh, ich krieg's schon wieder nicht hin, das so zu leben, wie ich wollte. Und ich glaube, wenn wir nicht mehr davon abhängig wären, sozusagen von dieser menschlichen Anerkennung, sondern wüssten, da ist ein Gott und der schaut mich an und bei dem habe ich bereits alle Anerkennung, dann könnten wir entspannter an diesem Punkt umgehen. Ein weiteres Beispiel, vielleicht kennst du das auch, vielleicht auch an Weihnachten merkt man, Leute werden ein bisschen großzügiger und manchmal fällt dir vielleicht auch oft, es fällt mir manchmal schwer, Dinge abzugeben oder großzügig zu sein, anderen auch mal was weiterzugeben. Und wenn du dir dann die Frage stellst, so, warum ist das so, dann kommst du vielleicht auf diesen Gedanken, ja, ich müsste vielleicht ein bisschen weniger geizig oder so sein, ich muss einfach ein bisschen großzügiger sein. Aber wenn Geld letztlich zu dem wird, was dir Sicherheit gibt und wo du sagst, okay, wenn ich das habe, gerade in diesen Zeiten, wo Energiepreise hoch und runter und ich noch nicht weiß, wie soll ich die Nebenkosten im nächsten Jahr bezahlen? Wenn Geld zu diesem Ding wird, wo du sagst, das davon verspreche ich mir Sicherheit, dann wirst du nie in der Lage sein, großzügig abzugeben. Aber wenn du entdeckst, dass da ein Gott ist, der dich sozusagen versorgt, das erste Gebot wieder, wenn du nicht Geld zu einer Art Götzen machst, sondern erleben kannst, dass Gott das dir bereits gibt, dann kannst du gelassener damit umgehen. Ein letztes, ich weiß nicht, ob euch das manchmal so geht, dass man so eine kleine Notlüge mal irgendwie raushaut und man fragt sich hinterher so, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Wieso habe ich jetzt nicht das erzählt, wie es eigentlich war? Und vielleicht sagst du, ja, ich bin einfach irgendwie schlechter Mensch, ja, so schlecht erzogen. Aber warum hast du gelogen oder warum habe ich gelogen? Ich glaube, es hat oft damit zu tun, dass wir Angst haben, schlecht vor anderen dazustehen. Wir haben die Sorge, was ist, wenn ich das so erzählen würde, wie es wirklich ist, wie käme das bei dem anderen an? Und wieder ist etwas, was sozusagen wichtiger wird als Gott und es zerstört mich. Ja? Wieder sozusagen ein anderer Gott oder ein Götzendienst, so ist die Sprache von der Bibel. Und was uns diese Gebote vor Augen führen, ist, so funktioniert unser Herz. Ja? Und diese Gebote sind nicht einfach nur Regeln, die dir sagen, okay, das machst du falsch und das kriegst du nicht hin und das machst du nicht, sondern sie zeigen uns eigentlich in der tiefsten Tiefe unseres Lebens, was in uns drinsteckt, was in uns vor sich geht. Und damit werden Gottes Gebote eigentlich zu etwas total Schön und zu etwas Befreienden, weil sie mir auf einmal die Augen öffnen dafür, dass es vielleicht etwas sein könnte, was ich in meinem Leben als zu wichtig genommen habe. Dinge, die schön sind, die richtig sind, die gut sind, habe ich zu etwas gemacht, was letztlich dazu führt, dass es mich kaputt macht. Ja? Also es geht sozusagen in diesem Commitment viel mehr als um das richtige Verhalten und was man eigentlich tun sollte, sondern es hat damit zu tun, wie der Gott zum Zentrum deines und meines Lebens zu machen. Und dann ist die Frage, okay, wenn das so wäre, wie kann man das leben? Und wir sehen hier in diesem letzten Abschnitt, wenn ihr nochmal reinschauen wollt, in diesem Kapitel 24, wie das Volk Israel jetzt am Ende darauf reagiert. Und ich lese das nochmal vor. Danach nahm Mose die Schriftrolle mit den Bundesgesetzen und las sie den versammelten Israeliten vor. Sie antworteten, wir wollen alles tun, was der Herr uns befohlen hat, wir werden ihm gehorchen. Und dann steht da, darauf sprengte Mose das Blut aus den Opferschalen über das Volk. Dazu sagte er, dieses Blut besiegelt den Bund, den der Herr auf der Grundlage seiner Gebote mit euch schließt. Bisschen eigenartig, wahrscheinlich würden wir nicht unsere Mietverträge oder so abschließen, wie das hier beschrieben wird. Was passiert hier? Mose liest diese Gebote vor und dann sagt das Volk, wir wollen alles tun, was der Herr uns befohlen hat. Und ich habe so gedacht, als ich das gelesen habe, die ist sehr vollmundig. Ja? Man hätte ja auch einfach sagen können, okay, also wir werden gehorchen, also zumindest versuchen wir es. Oder so die meiste Zeit, oder wir werden uns an viele Sachen halten, die da beschrieben sind. Aber hier wird gesagt, wir werden alles halten und werden dem gehorchen, Ja, das ist, was Gott wollte, also wir machen das. Okay, und was tut dann Mose? Er sagt, okay, und dann besprengt er das Volk mit Blut. Und das ist natürlich total merkwürdig, also das habe ich heutzutage wenig erlebt, dass das jemand mal machen würde, aber das hat unter anderem damit zu tun, dass das damals keine schriftliche Kultur war, also da war nicht irgendein Vertrag und den hat man dann mit seiner Unterschrift unterschrieben, sondern es war eine Kultur, wo man Dinge sozusagen auch symbolisch zum Ausdruck gebracht hat. Und was bedeutet jetzt das mit diesem Blut? Und zwar heißt es, oder was man damals gemacht hat bei Verträgen, man schnitt Tiere in zwei Hälften und dann ging man durch diese zertrennten Tiere hindurch und sagte damit, wenn ich nicht das tue, was ich versprochen habe, dann soll ich genauso in Stücke geschnitten werden. Ja? Also man verpflichtet sich sozusagen und sagt, okay, Hand drauf und noch mehr, ich halte mich da dran, ja. Und ich weiß, was das für Konsequenzen hat, wenn ich es nicht tue. Ja, und Mose bespritzt sozusagen das Volk mit Blut und sagt damit, wenn wir nicht alles tun, was wir versprochen haben, alles, was im Bund steht, dann möge sozusagen unser Blut vergossen werden. Das ist also Gottes Bund mit seinem Volk, was besiegelt wird dann mit diesem Bundesschluss, mit diesem Blut, sehr symbolhaft, dramatisch dargestellt. Und was wir danach in dieser Geschichte sehen können, ist, und das werden wir uns die nächsten Male noch mal ein bisschen anschauen, ist letztlich, dass sich da auch wie so eine Linie da durchzieht. Dass nämlich dieses Volk, was diese Versprechungen gemacht hat, immer und immer und immer wieder sich nicht an diesen Bund hält. Ja, und immer wieder diesen Bund bricht und immer wieder darin scheitert und anderen Göttern nachrennt und sagt, wir wollen mit Gott doch nichts zu tun haben. Und es ist die gleiche Geschichte wie am Anfang bei Adam und Eva, wo die beiden sagen, wir wollen unabhängig sein von Gott. Und diese Geschichte, die wiederholt sich immer und immer wieder. Und ich glaube, dass sie sich auch hineinzieht in unsere Zeit heute. Dass wir immer noch genauso unterwegs sind und wir rennen vor Gott weg und wir wollen unser eigener Herr sein und wir suchen nach anderen Dingen, die uns irgendwie Sicherheit und Freude und Identität versprechen. Und das, was wir damit auch verdienen, ist, dass unser Blut sozusagen in Anführungsstrichen vergossen wird, weil wir diesen Bund mit Gott genauso gebrochen haben. Und was wir aber auch sehen in dieser Geschichte, ist nicht nur die Geschichte des Menschen, wie das die ganze Zeit funktioniert, sondern wir sehen auch die Geschichte von Gott, was er die ganze Zeit macht, dass er dieses Volk, was immer wieder wegrennt, nicht aufgibt, sondern immer wieder nachgeht und immer wieder. Und der alles tut, um dieses Volk zu sich zurückzuholen und der immer wieder Ja zu diesem Volk sagt und der sagt, ich bin dabei, egal ob du mich jetzt liebst oder nicht. Sein Ja zu diesem Volk gilt, auch dann, wenn sich die Israeliten immer und immer wieder abwenden, durch alle Höhen und durch alle Tiefen hindurch. Aber er ist nicht nur bereit, diesen Bund nicht aufzugeben, sondern er ist sogar bereit, diesen jeden Bruch, der passiert in diesem Bund, dass er bereit ist, dafür zu bezahlen. Und das Volk Israel wird mit Blut bespritzt und damit sagen wir, wenn wir nicht alles tun, was wir versprochen haben, alles, was in diesem Bund steht, dann sollen wir sterben. Und sie halten das nicht und trotzdem fallen sie nicht tot um, sondern jemand anderes, nämlich Gott selbst, bekommt oder stirbt. Er vergießt sein Blut stellvertretend für uns. Und wir haben schon in der letzten Geschichte gesehen, vor 2 Wochen, dass Blut etwas Besonderes ausdrückt in der Bibel, dass es für das Leben steht und dort, wo Blut vergossen wird, dort, wo Leben verloren geht, dort hat es eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und wir lesen von einer Geschichte einige Jahre später nach dieser Geschichte, dass da ein Mann ist und er trifft sich mit ein paar von seinen Freunden und sie sitzen zusammen und das sind alles Leute, die kennen diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, in- und auswendig. Und dann sagt er auf einmal, nimmt er einen Kelch in die Hand und er sagt, hier in diesem Kelch voller Wein, das ist der neue Bund, besiegelt durch mein Blut. Und wenn ihr davon trinkt, dann erinnert ihr euch daran, was ich für euch getan habe, nämlich, dass ich bereit bin, anstelle von euch mein Blut zu vergießen, damit ihr leben könnt, damit ihr diese Bundesbeziehung mit Gott leben könnt. Und das ist, was wir im Abendmahl gleich auch feiern wollen, was Jesus damals gesagt hat. Ja? Und Gott zeigt uns damit, wir verdienen es eigentlich, dass dieses Blut vergossen wird. Aber Jesus nimmt diese Strafe für jeden Bruch auf sich. Und das bedeutet damit, dass es nicht nur ein Geschenk ist, dass wir mit Gott leben können, dass es nicht nur ein Geschenk ist, dass wir in diesen Bund mit Gott hineinkommen, sondern dass es ein Geschenk auch ist, dass wir in diesem Bund mit Gott bleiben, egal was wir getan haben. Wir dürfen immer wieder neu zu Gott kommen. Und deswegen müssen wir keine Angst mehr haben, nach Gottes Geboten zu leben, sondern Gott will seine Gebote letztlich in unserem Leben nutzen, um eine neue Gemeinschaft zu formen. Und das steht hier auch in diesem Text. Ein Volk von Priestern, ein Volk, das mir geweiht ist, von Menschen, die sagen, wir wollen gerne für diesen Gott leben und wir wollen uns einsetzen für die Menschen um uns herum, die Gott an unsere Seite gestellt hat. Und wir wollen diesen Gott gerne lieben und wir wollen lernen, ihm zu folgen und das zu leben, was ihm wichtig ist. Und wir müssen keine Angst mehr haben, obwohl wir auf diesem Weg auch versagen werden. Aber dieser Gott sagt, ich nehme dich hinein in meine Geschichte. Ich bete. Lieber Gott, danke, dass du so ein Gott bist, der uns mit hineinnimmt in diese Geschichte, die uns vor Augen führt, dass wir letztlich es nie schaffen werden, diesen Bund, den du mit uns schließen möchtest, so zu leben. Aber du hast auch dafür bezahlt. Du hast mit deinem Blut, mit deinem Tod uns gezeigt, dass der Weg frei ist, dass wir mit dir leben dürfen und dass wir immer besser entdecken und verstehen dürfen, was für ein wunderbarer und einzigartiger Gott du bist und dass du interessiert an uns bist, an dieser Bundesbeziehung. Danke dafür. Amen.